Wenn ich versucherische Gedanken habe, ist es manchmal hilfreich, einfach ganz was anderes zu machen.
Wie kann es da zur Heilung kommen?
Gut unterscheiden, was kann die Beichte tilgen und wo braucht es andere Mittel.
Herzlich willkommen zurück zu Quadracast 2025. Diese Woche darf ich mit mir im Studio Gero Stix begrüßen.
Grüß dich, Django.
Wir haben mit dir ja schon diese Woche ein wenig über das große Thema gesprochen. Die Sünde, die Hauptsünden, wie sie in unserem Leben präsent sind, auch in dieser Fastenzeit und wie wir ihnen mit den Tugenden und der bewussten Entscheidung zur Heiligkeit entgegentreten können. Warum aber willst auch du noch mit uns über dieses alte, ausgekaute und ausgelutschte Thema Sünde sprechen?
Naja, im Endeffekt ist es doch wie überall im Leben. Wir haben ein Ziel vor Augen, auch in dieser Fastenzeit, auch hier beim Quadracast, und das ist eben, wie du schon gesagt hast, die Heiligkeit und die Tugend. Aber wenn wir zu einem Ziel aufbrechen, ist es automatisch immer ein Weg. Die Fastenzeit hat 40 Tage, das ist ein Weg von 40 Tagen hin zu Ostern. Und genauso haben wir in unserem Leben auch einen Weg vor uns, hin zu Tugend und zur Heiligkeit. Aber bevor ich mich auf den Weg mache, sollte ich mir klar sein, wer ich bin, das heißt, wer auf diesen Weg geht und wie ich auf diesem Weg ausgestattet sein muss oder von wo aus ich starte. Denn es hängt davon ab, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Berg besteigen möchte, ob ich ein geübter Bergsteiger bin. Und es hängt davon ab, ob ich jetzt hier in Österreich, beziehungsweise wir sitzen hier in Deutschland, aber ich komme ja aus Österreich, deswegen darf ich von Österreich aus losgehen, ob ich von Österreich oder Deutschland ausgehen, auf den Himalaya zum Beispiel, oder ob wir schon in Nepal selber beginnen. Also da ist der Weg ein ganz anderer. Und wenn wir uns das Ziel vor Augen halten, ist es also wichtig zu sehen, wer geht los und von wo starte ich. Und wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung, dass wir, wie soll ich sagen, im Dunstkreis der Welt aufgewachsen sind, dass wir groß geworden sind und dass wir in dieser Welt leben. Und diese Welt, wir brauchen uns nur umschauen, sei es in der eigenen Familie oder auch, wenn wir die Nachrichten schauen, vergeht eigentlich kein Tag, wo nicht irgendwas von Krieg oder Zerstörung gesprochen wird, ist also irgendwie nicht immer alles so rosig, wie man es gerne hätte. Das heißt, die Realität ist schlicht und einfach, dass wir in einer Welt leben, die vom Chaos regiert wird. Wir können auch einfach sagen, die Welt ist in Sünde verstrickt. Das hört sich jetzt zunächst einmal sehr negativ an. Aber wer ein bisschen christliche Vorbildung hat, weiß, gut, es gibt so etwas wie die Erbsünde und es gibt so etwas, es gibt die Menschen wie Adam und Eva und es gibt Christus, der uns davon erlöst hat. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir tagtäglich mit der Sünde und mit unseren eigenen Schwächen konfrontiert sind. Das heißt, bevor wir uns in den kommenden Wochen mit unseren Mitbrüdern aufmachen Richtung Tugend und Heiligkeit, habe ich mir gedacht, wir schauen uns zunächst einmal an, wer wir sind und von wo aus wir diesen Weg zur Heiligkeit starten. Und deshalb habe ich dir, lieber Django, einmal etwas mitgebracht, das uns verdeutlichen soll, wer wir eigentlich sind.
Und ich bin gespannt.
Ja, du siehst es schon, es ist dieser schöne kleine Kater.
Hat der auch einen Namen?
Ja, der heißt tatsächlich Strupsi, weil er ganz weich ist. Aber das tut nichts zur Sache. Ich habe meine Schwester gefragt, ob sie mir ihre Katzen ausborgen möchte, aber der Weg ist leider zu weit. Von Wien hier nach Wiegratzbad sind es doch knapp 600 Kilometer. Deswegen müssen wir uns vorstellen, dass der kleine Kerl hier tatsächlich eine echte Katze ist. Und deshalb meine Frage, lieber Django, was unterscheidet mich und dich von dieser Katze?
Ja, es gibt sicherlich verschiedene Arten von Unterschieden, äußere und innere. Ich würde sagen, äußerlich hat der kleine Kater wahrscheinlich mehr Haare als wir beide zusammen. Innerlich, wenn wir jetzt von einer echten Katze ausgehen, spricht sie sicher nicht Deutsch, die hat nicht die Kapazität dazu. Vieles anderes.
Ganz genau.
Aber worauf willst du jetzt hinaus?
Ja, also wie du richtig erkannt hast, Django, man kann verschiedene Unterschiede ausmachen. Klar, die Katze ist klein, wir sind groß etc., aber das meine ich gar nicht, sondern mir geht es jetzt zunächst einmal ums Innere. Wir können sehen, wenn die Katze Hunger hat, dann frisst sie. Wenn der Mensch Hunger hat, dann isst er normalerweise auch. Da können wir jetzt ganz allgemein mal feststellen, jeder von uns, sei es du, ich oder die Katze, wir verfolgen ein Ziel. Aber wie wir dieses Ziel verfolgen, ist ganz unterschiedlich. Die Katze zum Beispiel hat jetzt Hunger und sieht eine Maus vorbeiflitzen und der Instinkt leitet sie schon dazu an, gut, ich schnapp mit dir jetzt, spiele ein bisschen mit dir und dann fresse ich sie. Beziehungsweise wenn Frauchen oder Herrchen die Futterschüssel vor die Katze stellen, dann wird sie gleich zuschnappen und sich nicht überlegen, ob ich das jetzt noch 2 Stunden aufsparen möchte, weil ich dann noch größeren Hunger habe. Anders ist es bei Menschen. Der Menschen, du, ich, unsere Zuschauer, wir haben alle ein Bewusstsein. Das heißt, wir sind uns unserer Entscheidungen und unserer Handlungen bewusst. Wir können uns entscheiden, ich habe jetzt Hunger, esse ich jetzt oder warte ich noch 2 Stunden, weil dann die Familie zusammen ist. Und wenn wir das jetzt von diesem Beispiel ein bisschen abstrakt denken, dann können wir festmachen, der große Unterschied zwischen so einer kleinen Katze, jedem anderen Tier und auch einer Pflanze ist, dass wir einen freien Willen haben. Das heißt, uns wurde von Gott die Freiheit geschenkt. Und zwar die Freiheit, uns zu entscheiden. Und klassischerweise sagt man ja, wir haben die Freiheit, uns zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Also wir sehen etwas Gutes oder wir sehen etwas Böses. Lüge ich dich jetzt an oder lüge ich dich nicht, dann sage dir die Wahrheit. Es ist nicht ganz falsch, dass wir diese Freiheit haben, aber richtiger wäre es zu sagen, wir haben nicht die Freiheit von Gott bekommen, um uns zu entscheiden, ob wir etwas Gutes oder etwas Böses tun wollen, sondern wir haben die Freiheit bekommen, damit wir etwas Gutes tun. Das heißt, wir haben die Freiheit nicht bekommen, so wie man vielleicht denken kann, dass wir uns zwischen A oder B, zwischen Gut und Schlecht entscheiden können, sondern dass wir uns konkret für B, für das Gute entscheiden können. Und im Endeffekt liegt unsere Bestimmung, das, was wir tun sollen, schon in dieser Freiheit drinnen. Wir haben die Freiheit also, kann man sagen, zum richtigen Gebrauch bekommen. Das heißt, wenn wir unsere Freiheit nicht richtig gebrauchen, dann ist irgendwas falsch. Jetzt haben wir gesagt, so eine Katze hat nicht so eine Freiheit. Sie folgt ihren Instinkten, kann also diese Freiheit, die sie nicht hat, auch nicht falsch gebrauchen. Deswegen kann auch eine Katze zum Beispiel nicht sündigen, weil sie nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden kann. Der Mensch kann das schon und deshalb können wir sündigen. Und ich glaube, das kann man anhand eines Beispiels ganz gut verdeutlichen, weil vielleicht sagt jetzt dein oder andere, ja, aber manchmal ist es doch vielleicht gut, sich für das Böse zu entscheiden, weil man damit irgendwie, naja, ja, doch.
Es weil ist du sagst, gut, sich für das Böse zu entscheiden, das klingt ja schon
natürlich, absurd. Natürlich, es ist auch absurd und es ist eigentlich ein falscher Satz in sich, stimmt das nicht. Aber vielleicht sagt man, okay, wenn ich jetzt lüge, dann erreiche ich dadurch etwas anderes Gutes. Aber das haben wir doch alle in uns. Zumindest bei den kleinen Kindern, die noch in Anführungszeichen unverdorben sind von der Welt, ist es so. Wenn sie etwas Schlechtes tun, dann plagt sie das schlechte Gewissen. Dann ist irgendwas drinnen, gut, ich habe jetzt meine Mama angelogen und irgendwann am Abend, wenn man im Bett liegt und die Mutter vielleicht sich noch daneben setzt, dann heißt es dann doch, ja, war vielleicht doch nicht so. Das ist einfach ein ganz einfaches Beispiel, um zu zeigen, ja, wir haben nicht die Freiheit bekommen, uns zwischen gut und schlecht zu entscheiden, sondern uns wirklich für das Gute zu entscheiden. Oder auch wenn ich mich irre, ich kann in meiner Freiheit, die ich habe, kann ich eine falsche Entscheidung treffen. Wenn sich im Nachhinein feststellt, ich habe jetzt das falsche Boot versenkt, dann ist auch irgendetwas in mir ganz unruhig. Warum? Weil ich nicht das Gute gewählt habe. Gut, in dem Fall habe ich, wenn ich wirklich gut überlegt habe, keine Schuld daran, aber ich habe mich nicht explizit für das Gute entschieden, beziehungsweise das Gute ist nicht zustande gekommen und irgendwas in mir ist unruhig. Also das soll uns soweit klar machen, wir Menschen, die wir den freien Willen von Gott geschenkt bekommen haben, sind dafür da, das Gute zu tun. Jetzt habe ich vorhin gesagt, dieser freie Wille zeigt eigentlich auch schon an, wer wir sind und wie wir handeln sollen. Denn im freien Willen, in unserer Freiheit, liegt eigentlich unsere Berufung drinnen. Wir sind berufen, klassischerweise sagen wir im christlichen Kontext, zu lieben. Zu lieben und das Gute zu tun, das wahre, schöne und Gute zu finden und dann auch in die Tat umzusetzen. Und darin erkennt man eigentlich recht gut, wie sehr Gott uns liebt. Denn Gott ist ja nichts anderes als die Liebe. Er ist nichts anderes als das Gute und das Wahre. Und indem er uns Anteil gibt, uns für dieses Gute und Wahre zu entscheiden, haben wir im Endeffekt etwas Göttliches in uns und haben Teilhabe an seiner Gottheit. Das ist im Endeffekt unsere Berufung, das Gute zu tun und im Umkehrschluss das Böse zu meiden.
Also dieser freie Wille, der befähigt uns eigentlich, das Gute zu tun, uns Gott anzugleichen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Wie funktioniert das jetzt mit dem freien Willen? Ich greife nochmal das Beispiel von vorhin auf. Wenn mein Kater oder mein Hund Hunger hat, dann kommt er zu mir, kratzt mir am Bein und ich gebe ihm zu essen. Und dann isst er. Wenn ich Hunger habe, dann gehe ich zum Kühlschrank, mache den auf und esse. Nicht so unterschiedlich, aber das Beispiel, das du gebracht hast, ich könnte ja noch mich daran erinnern, in 2 Stunden essen wir zusammen in der Familie und benutze vielleicht meinen Willen, um das aufzuschieben, meinen Hunger hintanzustellen. Wie funktioniert das mit dem Willen?
Gut, im Endeffekt ist es nicht so schwer. Ich stelle das jetzt etwas schematisch dar. Also wir haben 3 Kräfte in uns. Wir haben noch mehr, aber die 3, die wir jetzt brauchen. Das eine ist der Verstand und das andere ist die Emotion und dann gibt es den Willen. Und jetzt kann auf diesen Willen, mit dem wir dann etwas ausführen, von beiden Seiten eingedroschen werden, wenn ich will. Im besten Fall sagt der Verstand, ich warte jetzt noch 2 Stunden, Wille, wir schließen uns zusammen, also Verstand und Wille schließen sich zusammen, wir essen erst in 2 Stunden. Dann ist es, würde ich sagen, optimal. Der Verstand regiert den Menschen und führt im Willen das aus, was er erkannt hat. Auf der anderen Seite kann jetzt aber auch die Emotion hochspielen und das kennt jeder von uns. Wir haben das in den Beispielen unter der Woche auch gesehen, im Zorn, in der Unmäßigkeit etc. Wir haben dieses Gefühl, diese Leidenschaft in uns, dass wir müssen das jetzt unbedingt machen. Dann überstimmt die Emotion den Verstand und schlägt direkt auf den Willen an und sagt, Wille, komm, wir schließen jetzt zusammen, wir Emotionen und Wille und wir essen jetzt gleich. Und das ist im Endeffekt so, wie es nicht sein soll. Denn der Mensch ist ein Verstandeswesen und der Mensch verwirklicht seine Natur dann, wenn er denkend bleibt. Das heißt, wenn er nicht seinen Leidenschaften folgt, sondern der Verstand gibt vor, weil er etwas Gutes erkannt hat oder etwas Schlechtes erkannt hat, das machen wir oder das lassen wir. Im allerbesten Fall, und es kommt auch gelegentlich vor, vielleicht sogar bei manchen öfter, ist, wenn Verstand und Emotion zusammenspielen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, ich sollte jetzt meine Großmutter besuchen, weil sie braucht Hilfe und die Zeit ist doch eigentlich auch nicht mehr so lang, wo sie wahrscheinlich auf der Erde bleibt, dann sagt der Verstand das und die Emotion kommt hinzu, ach, das ist sicher schön, wenn ich heute Nachmittag bei der Oma bin, weil dann kocht sie mir vielleicht was Gutes und wir können schön plaudern. Und beide sagen im Willen, wir fahren jetzt zur Oma. Das wäre der Idealfall. Aber oft hat man so ein Spiel zwischen Verstand und Emotion.
Okay, zurück zur Sünde. Uns allen, wir haben ja ein gewisses Bewusstsein von Sünde. Wenn wir hin und wieder eine Gewissenserforschung ausführen oder beichten gehen, dann wissen wir auch, mit welchen Sünden haben wir zu kämpfen. Aber die wenigsten haben jetzt wirklich ein Verständnis davon, wie kommt die Sünde zustande, wie baut sich das Ganze auf. Kannst du das ein wenig erläutern?
Das können wir auch anschauen. Also um im großen Kontext zu bleiben. Wir haben jetzt gesehen, wer sich auf den Weg macht. Das ist der Mensch. Und jetzt müssen wir sehen, von wo aus wir uns auf den Weg machen. Und das ist im Endeffekt von einer Welt, von unserem Platz in unserem Leben, der leider Gottes von Sünde, Leid und falschen Entscheidungen, Schwierigkeiten geprägt ist. Und jetzt können wir uns eben anschauen, wie so eine Sünde eigentlich entsteht. Das ist jetzt ein Weg, einige Punkte, die wir uns da anschauen, die eigentlich in der Realität oft sehr schnell gehen können. Oft wird eine Sünde begangen innerhalb von Millisekunden, sage ich jetzt mal. Manchmal zieht sich dieser Prozess über einen längeren Zeitraum, sogar vielleicht über mehrere Tage, Jahre oder auch Jahrzehnte. Und deswegen ist es gut, wenn wir jetzt von A nach B durchgehen. Also, der Ausgangspunkt ist der gefallene Mensch. Das heißt, wir sind in, sagen wir so, Schwierigkeiten verstrickt. Wir haben nicht mehr Gott in unserem Leben an erster Stelle oder allgemeiner ausgedrückt das Wahre oder das Gute, sondern am Thron unseres Herzens sitzt jetzt meistens irgendein geschaffenes Ding. Das kann entweder das eigene Ego sein oder auch materielle Güter. So, das ist mal der Ausgangspunkt. Also wir haben schon Schwierigkeiten, wir beginnen nicht ganz neutral, sondern geschwächt. Der Mensch ist, so kann man sagen, seit der Erbsünde zum Bösen geneigt. Wen das interessiert, wir haben eine eigene Katechese mal dazu aufgenommen. Also, dem Menschen begegnen sogenannte versucherische Objekte. Das können Dinge sein, die ins Auge springen. Zum Beispiel, ich möchte jetzt dieses neue Auto haben. Ja? Oder es können Dinge sein, die das Fleisch ansprechen. Also Dinge der Keuschheit oder der Unkeuschheit und der Unmäßigkeit. Oder aber, das ist meistens etwas tricky, weil man es nicht sofort erkennt, das sind Dinge, die das eigene Ego ansprechen. Man spricht klassischerweise von der Augenlust, der Fleischeslust und der Hoffart des Lebens. Wer die vergangenen Impulse angehört hat, der wird das schon etwas einordnen können. Also ich habe jetzt einmal ein Objekt, das mir als Menschen begegnet. Sagen wir, es ist ein Auto. Das Auto meines Chefs. Und dann kommen in einem weiteren Schritt sogenannte versucherische Gedanken dazu. Ich habe dieses Objekt, das zunächst einmal neutral ist und das bewirkt in mir irgendwelche Impulse. Also es kann ganz kurze Gedankenimpulse sein oder auch längere Gedanken, so Gedankenspiele, die sich entspinnen. Ja, der Chef hat jetzt dieses tolle neue Cabrio. Warum habe ich das nicht? Ich bin doch eigentlich auch so fleißig wie er oder ich hätte noch viel mehr verdient, weil er geht um 17 Uhr nach Hause und ich bin bis um 20 Uhr und vernachlässige meine Familie. Also solche Gedanken können das sein. Also Objekte, die in mir versucherische Gedanken auslösen. Dann entsteht bei mir, und das ist in Comics manchmal ganz, ganz niedlich dargestellt, ein innerer Kampf. Und das sitzt an der einen Schulter sitzt dann ein Engelchen und auf der anderen Schulter sitzt dann ein Teufelchen, die mir beide einflüstern. Das ist in der Realität wohl nicht so, sondern das spielt sich in mir ab. Also stimme ich dem jetzt zu, dem Chef das Auto zu zerkratzen Oder lasse ich es gut sein und sage, ja, aber eigentlich geht es mir doch ganz gut. Also, dann habe ich diesen inneren Kampf. Und bis hierher ist eigentlich keine Sünde passiert. Sondern, wenn ich jetzt zustimme, meine innere Zustimmung gebe, dann habe ich die Sünde begangen. Das können wir auch so sagen. Also ich brauche noch nicht einmal das Auto des Chefs zerkratzen, aber wenn ich zugestimmt habe, ich möchte das Auto des Chefs zerkratzen, dann habe ich diese Sünde begangen. Ich habe also innerlich zugestimmt und setze dann in weiterer Folge, in den allermeisten Fällen, diese Sünde in die Tat um. Dann habe ich das getan und dann wird die Sünde oftmals wiederholt, weil wir kennen das alle. Das erste Mal etwas zu tun ist irgendwie oftmals nicht so einfach, sei es jetzt Gutes oder Schlechtes. Aber wenn ich es einmal getan habe, das zweite Mal ist es leicht, das dritte Mal etc. Und so entstehen Laster. Übung macht den Meister. Du sagst, das ist im Studium nichts anderes als beim Sündigen. Ja? Und dann entstehen Laster. Das heißt, also Laster sind Sünden, die mir zu schlechten Gewohnheit geworden sind. Zum Beispiel, dass ich immer lüge oder dass ich immer zu viel esse. Ist ein Laster. Und zu diesem Laster treten dann in weiterer Folge noch weitere Laster hinzu, weil ein Laster kommt selten allein, eine Sünde kommt meistens auch selten allein. Und so steht dann ein ganzes Geflecht, in das ich mich, eingefügt habe, aus freiem Willen, weil diese Sünden begehe ich ja aus freiem Willen. Und im schlimmsten Fall bin ich dann so verstockt in der Sünde, dass ich vermeintlich nicht mehr rauskomme. Mit der Barmherzigkeit Gottes und mit dem eigenen Willen funktioniert das schon auch noch. Aber ich bin dann oft so drinnen, dass es sehr schwierig ist.
Im Kontext mit diesen Lastern, mit dem Lasterkatalog des Heiligen Paulus etc., kommt ja immer wieder auch dieser Begriff der Hauptsünde oder auch was wir unter Todsünde kennen, auf. Was ist unter diesen Begriffen gemeint? Ist das dasselbe? Kannst du das erläutern?
Also, wir haben ja jetzt gesehen in der vergangenen Woche die sogenannten 7 Hauptsünden. Ich habe auch einmal gesagt, eigentlich wäre es vielleicht fast besser, Hauptlaster zu sagen. Warum 7? Es können auch 8 sein. Es sind unterschiedliche Heilige, unterschiedliche Wüstenväter, auf die das zurückgeht, haben eine unterschiedliche Anzahl. Der Katechismus der katholischen Kirche nennt einfach mal 7 und darauf habe ich mich gestützt. Aber wichtig ist, diese Hauptsünden sind nicht automatisch Todsünden. Was sind Todsünden? Nochmal kurze Wiederholung. Das sind Sünden, bei denen ich mich ganz bewusst, wissentlich, willentlich in einer wichtigen Sache von Gott abwende. Ich kann auch eine Hauptsünde haben und darin nur leicht sündigen, in Anführungszeichen nur leicht sündigen. Ja. Ich kann aber auch in einer Sünde, die nicht nur den Hauptsünden ist, schwer sündigen. Ja. Also es ist einmal wichtig. Hauptsünden bezeichnet einfach, dass sie sogenannte Wurzelsünden sind. Das heißt, aus ihnen gehen in sehr vielen Fällen andere Sünden hervor. Das heißt, zum Beispiel aus dem Müßiggang. Wenn ich sage, ich bin faul, dann kann jeder mal an sich denken, wir haben alle mal faule Momente. Ja, dann verzocke ich meine Zeit oder dann esse ich vielleicht einmal zu viel. Also es sind Sünden, die eben ein ganzes Wurzelgeflecht ausbilden. Deswegen, eine Hauptsünde oder eine Sünde kommt selten allein, habe ich vorhin gesagt. Genau das habe ich damit gemeint. Einer unserer Dozenten hat einmal gesagt, die Hauptsünden sind wie Mütter und die Sünden, die sich daraus ergeben, sind wie die hässlichen Töchter. Und jetzt kann ich mich, wenn ich ein bisschen darin auskenne, man findet es auch im Internet, wenn ich Thomas von Aquin eingebe und Hauptsünden google zum Beispiel, es ist wichtig, dass man da nicht eine falsche Diagnostik betreibt. Es ist schon ganz gut zu wissen, welche Sünden irgendwie zusammenhängen und das kann auch einem im persönlichen Leben helfen, weil ich kann von einer Sünde vielleicht, die eher offensichtlich ist, auf ein tiefer liegendes Problem kommen. Oder ich kann auch von dieser Hauptsünde schauen, welche Gefahren gehen da noch aus. Aber man sollte nicht leichtfertig eine sogenannte Sündendiagnostik machen. Aber als Hilfsmittel für die Gewissenserforschung ist es sicherlich ganz hilfreich.
Vielleicht nochmal zurück auf die Basics. Wenn wir so viel von diesen Sünden und Sündenkategorien sprechen, warum ist das Sündigen überhaupt so schlimm?
Ja, im Endeffekt ist Sündigen nichts anderes, als dass du Gott von dem Platz vertreibst, wo er eigentlich hingehört. Wir sind ja dafür geschaffen, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihn zu dienen und in den Himmel zu kommen. Das heißt, auf ewig mit Gott vereint zu sein. Und wenn wir sündigen, dann tun wir nichts anderes, als die geschaffenen Dinge dem Platz zuzuweisen, die ihnen nicht gehören. Ja? Das heißt, das, was wir eigentlich tun sollten, tun wir nicht. Also wir entsprechen nicht dem, so wie wir handeln sollten. Das tut uns nicht gut und das tut der ganzen Gemeinschaft der Gläubigen nicht gut. Das ist mal ganz auf den Punkt gebracht, denke ich, warum Sündigen nicht gut ist.
Okay, wir haben die Sünde begangen. Wir als Katholiken haben durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes auch Rekurs zum Heiligen Sakrament der Beichte, wo die Sünden getilgt werden. Mhm. Aber meistens merken wir dann doch, besonders in schweren Anliegen oder wo auch ein Laster oder ein Lasternetz da ist, irgendwas bleibt dann doch eine Verwundung. Wie kann es da zur Heilung kommen?
Genau, also wir müssen wirklich gut unterscheiden, was kann die Beichte tilgen, also wo kann die Beichte heilen und wo braucht es andere Mittel. Aber vor der Beichte kann ich selber auch nochmal ansetzen. Wenn wir diesen Prozess der Entstehung der Sünde oder wie es zur Sünde kommt anschauen, dann kann ich bei den jeweiligen Einschnitten auch schon dagegen handeln. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dieses Objekt löste mir ganz, ganz schlechte Gedanken aus, dann versuche ich, wenn es möglich ist, zum Beispiel dieses Objekt einfach irgendwie auf die Seite zu stellen. Oder wenn ich weiß, diese Situation, das ist im Endeffekt auch ein versucherisches Objekt, wenn ich weiß, diese Ampel, da werde ich immer verrückt, weil die Ampelschaltung ganz furchtbar ist, vielleicht finde ich einen anderen Weg, um ans Ziel zu kommen. Oder wenn ich versucherische Gedanken habe, ist es manchmal hilfreich, einfach ganz was anderes zu machen. Gut, dann sage ich, dann putze ich jetzt mal meine Schuhe. Also da kann ich auch schon bei diesen Zwischenschritten anfangen. Und jetzt kann man, wenn ich die Sünde begangen habe oder wenn ich in der Sünde drinnen stecke, verschiedene Dimensionen von Heilungen, von Heilungsmöglichkeiten anschauen. Osanna Rickmann, Schwester Osanna Rickmann, hat ein wunderbares Buch dazu geschrieben, das heißt Sünde, Vergebung und Heilung bei Thomas von Aquin. Da führt sie das an und auf sie stütze ich mich jetzt ganz, ganz grob. Also sie führt 6 verschiedene Dimensionen von Heilung an. Und diese 6 Dimensionen, die greifen alle ineinander, zielen aber auf unterschiedliche Sachen an, die geheilt werden. Ich denke, ganz konkret kann man sagen, oder kann man das festmachen, zum Beispiel Sünde kann geheilt werden durch die Beichte und die vollkommene Reue. Das ist Dimension 1. Dann gibt es eine andere Dimension, das sind zum Beispiel psychische Probleme. Da können wir ganz nüchtern sagen, ja, es gibt Menschen, es gibt viele Menschen, die haben in einer Art psychische Probleme, die Hilfe bedürfen. Ja. Die werden nicht geheilt von einer Neurose oder Depression, wenn sie zur Beichte gehen. Da muss man ganz klug sein, da müssen auch die Priester, die Beichtväter klug sein und sagen, ich sehe, gut, da gibt es ein Problem, das in eine andere Dimension, sagen wir jetzt einmal so, hineinfällt. Das sind verschiedene Bereiche, die geheilt oder behandelt werden müssen. Können, mit unterschiedlichen Ausgangspunkten und unterschiedlichen Zielen, auf die sie zusteuern. Ne? Dann gibt es eine andere Dimension, das ist zum Beispiel die Anhänglichkeit an die Sünde. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Wir haben zwar gebeichtet und nach der Beichte fällt es uns ein bisschen leichter, aber wir sind trotzdem noch in dieser Verstrickung der Sünde drin. Das heißt, wir sind geneigt, schon wieder zu sündigen. Das muss ich durch Gebet, Fasten, durch die Sakramente heilen. Also wieder ein anderer Zugangspunkt als nur durch die Beichte. Ja? Dann gibt es etwas, was heutzutage wohl sehr unpopulär ist, wenn man das sagt. Es gibt auch den Einfluss okkulter Mächte, das heißt des Bösen. Es ist eine Realität, es gibt Böses und es gibt den Bösen. Ja? Und auch der kann in unser Leben hineinregieren. Aber auch hier muss man sehr vorsichtig sein mit einer leichtfertigen Diagnose. Da braucht es einen erfahrenen Priester, mit dem man das besprechen kann und der auch selber seine Erfahrung da reinbringen kann. Oder ein anderer Punkt ist, der geheilt werden muss, wenn ich zum Beispiel ein sehr skrupulöser Mensch bin. Das heißt, wenn ich immer sofort denke, ich habe gesündigt. Wir haben gesehen, Sünde ist erst, wenn ich zugestimmt habe, dass ich das mache. Aber es gibt Menschen, die sind so gestrickt, das ist einfach so, liegt in ihnen. Es gibt wieder genau das Gegenteil. Es sind Menschen, für die ist fast nicht Sünde. Und da muss ich auch sozusagen behandeln mit der Wahrheit. Also wir sehen, es gibt unterschiedliche Dimensionen, unterschiedliche Bereiche, Aspekte im Leben des verwundeten Menschen, die geheilt werden müssen. Das heißt Sünde, psychologische Natur, Anhänglichkeit an die Sünde oder andere Bereiche. Wie gesagt, ich würde empfehlen, dieses Buch zu lesen. Das gibt es auch aktuell noch zu kaufen.
Lieber Gerold, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben gesehen, wo wir sind, wie die Sünde in unserem Leben ist, was sie von uns fordert, was sie uns von uns aber auch braucht, damit es überhaupt erst eine Sünde ist. Und gestärkt durch diese Ermutigung zur Beichte und zur gesamthaften Heilung können wir uns aufmachen zum Weg, zum Gipfel. Liebes Publikum, ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche. Noch eine gesegnete Fastenzeit.